So, willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Ich stelle dich am besten mal selber vor.
Hallo, danke für die Einladung erstmal. Ich bin Fanny, ich komme aus Berlin und ich habe das Projekt Jüdisch und Deutsch gestartet auf Instagram. Also so ein kleines Bildungsprojekt von mir, das ich auf Instagram zurzeit mache.
Okay, wie kam es, dass du sowas angehen wolltest? Hast du irgendwie sowas in die Richtung studiert oder eine Ausbildung gemacht oder
hast du einfach Interesse? Ich habe Journalismus studiert und habe so etwas schon für mein finales Masterpiece gemacht und habe dann eine Weile nichts mehr dazu gemacht, habe dann gearbeitet und hatte irgendwie nie Zeit dafür. Und ja, ich hatte aber die ganze Zeit Bock drauf, sowas zu machen und ich hatte auch das Gefühl, es ist irgendwie notwendig, so etwas zu machen. Und dann, als ich wieder ein bisschen mehr Zeit hatte, dachte ich mir, mache ich das einfach. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es niemand sieht. Aber es läuft eigentlich gerade ganz gut.
Okay, du hast gesagt, du hattest das Bedürfnis, sowas zu machen. Warum? Warum wolltest du das machen? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, das wird nicht so, wird gerade so nicht so gut gemacht oder gibt es keine Alternativen?
Ich denke, es ist kompliziert, also es gibt mehrere Punkte, wieso ich das gemacht habe. Zuerst, ich bin als Jüdin in Deutschland auch betroffen von Antisemitismus, jetzt vielleicht nicht so stark wie andere Leute, die ich kenne, aber trotzdem, und das ist natürlich etwas, was irgendwie schon einen schmerzt und ziemlich unangenehm ist im Alltag. Und ich hab das Gefühl, dass es nicht genug Initiativen gibt, die an nicht-jüdische Menschen gerichtet sind in Deutschland, um das Judentum mal kennenzulernen. Es gibt schon Sachen, aber nicht so super viel. Und ich dachte mir, auf Instagram kann man mittlerweile so viele Leute erreichen. Und das wäre doch eine gute Idee, dort mal das Judentum näher zu bringen. Weil ich habe das Gefühl, dass dieser Hass aus Unwissen entsteht. Und wenn man etwas näher kennenlernt und sich darüber informiert und auch jüdische Menschen, ich sag mal, kennenlernt über diese Plattform, dann kann man vielleicht etwas dagegen tun und vielleicht sehen manche Menschen, die vielleicht antisemitisches Gedankengut haben, dadurch, dass wir Juden, sag ich mal, gar nicht so schlimm sind und auch nur Menschen sind, wie jeder andere auch. Und ja, ein anderer Punkt ist auch die Medienrepräsentation von jüdischem Leben in Deutschland. Die finde ich zurzeit sehr, sehr einseitig. Darüber habe ich auch in meiner Bachelorarbeit geschrieben, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Und mir ist einfach aufgefallen, wie gesagt, dass es einfach ziemlich einseitig ist. Und ich wollte daran auch ein bisschen was ändern und halt Jüdinnen und Juden aus allen möglichen Richtungen zeigen, aus allen Orten mit verschiedenen Hintergründen, einfach um zu sehen, hey, ein Jude in Deutschland ist nicht dieser Stereotyp oder diese Karikatur, die man sich vorstellt.
Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, so, das ist ja wirklich so eine Sache, die man auf jeden Fall irgendwie in der, jetzt, du hast ja auch diese ganze akademische Laufbahn, die man machen kann, durchgemacht, ne? Also so von Grundschule, Weiterführende und dann Uni, und dann halt studieren, ist das ja so eine Sache, die nicht so oft vorkommt. Also hier bei uns auf jeden Fall in Köln nicht so. Also auch wenn man sich selbst nicht wirklich so aktiv darum bemüht, das mitzubekommen, ist es ja irgendwie, stimme ich dir zu, recht schwer. So, würdest du sagen, dass das geändert werden muss? Also würdest du mehr wünschen durch Seiten von zum Beispiel Politik oder so, dass das im Rahmen der Schulbildung schon irgendwie beigebracht wird?
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist super wichtig. Nicht nur in Bezug auf das Judentum, sondern auf alle Religionen. Genauso Islam, Buddhismus, so ziemlich alles, was in Deutschland repräsentiert ist, sollte man in der Schule kennenlernen und am besten eigentlich schon im Grundschulalter, weil Kinder merken sich so etwas auch einfach viel besser. Sie sehen oder die knüpfen eine positive Verbindung zu etwas und diese bleibt erhalten. Also ich persönlich, ich war auf einer privaten Grundschule und dort hatten wir auch Religionsunterricht, aber wir haben dann nur Jesus-Mandalas ausgemalt und es wurde nicht über andere Religionen gesprochen und das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, wenn man etwas nicht kennt, dann baut sich erst der Hass auf.
Ja. Ja, das ist, finde ich mal, einen sehr interessanten Ansatz. Also man müsste das ja quasi nur andersrum betrachten, wenn man als Person zum Beispiel aufwächst mit Weihnachten, obwohl man halt nichts mit der Religion zu tun hat, ist ja Weihnachten sogar für die meisten, also selbst für mich ist es eine schöne Sache. So. Genauso gut würden es wahrscheinlich viele Leute, die dem Christentum angehören, es dann auch schön finden, wenn sie wüssten, was es für andere irgendwie Feiertage gibt oder Anlässe gibt, etwas zu machen und Da finde ich den Ansatz auf jeden Fall ganz spannend, dass du versuchst, irgendwie so durch kulturelle Bildung ja, versuchen, so diesen Antisemitismus oder auch Rassismus, was auch immer, irgendwie zu bekämpfen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz nice. Warum hast du dich aber für diese Art von Aufklärungsarbeit entschieden?
Meinst du jetzt mit dieser Art auf Instagram oder?
Nee, mit diesem, dass du zum Beispiel so diese Feiertage vorstellst. Also warum hast du dich entschieden, dieses Ziel, was du beschreibst, zum Beispiel gegen Antisemitismus, ne, damit das in Deutschland halt irgendwann in Zukunft, ich hoffe mir mal, nicht mehr der Fall ist, mit so kultureller Aufklärung entgegenzutreten?
Ich denke, um Antisemitismus richtig zu bekämpfen, muss man auch über die Religion einfach aufklären und zeigen, hey, wir haben diese und jene Feiertage und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die einfach nur etwas dazulernen möchten und einfach lernen möchten, hey, was gibt es denn für Feiertage im Judentum oder was sind die kulturellen Bräuche? Weil wenn man das einfach sich zusammen googelt, dann ist es teilweise ziemlich schwer zu verstehen. Mhm. Oder auch einfach nicht für die Zielgruppe angedacht, sondern vielleicht für eine Zielgruppe angedacht, die schon etwas mehr Hintergrundwissen hat. Von daher dachte ich mir, dass das einfach noch eine schöne Ergänzung dazu wäre, dass man aufzeigt, was das Judentum auch kulturell zu bieten hat, sage ich mal, und was es auch für eine kulturelle Auswirkung auf Deutschland heute hat oder hatte.
Ja. Ja, also wenn ich jetzt so nachdenke, was ich so weiß, von meinem Umfeld wären es halt echt nur Schabbat eigentlich und Chanukkah. Das sind so die einzigen zwei Sachen, die jetzt, ich glaube, das sind auch so eher so die bekannteren Sachen, oder?
Ja, genau.
Was gibt es zum Beispiel noch, falls du irgendwas aus dem Kopfdreck sagen kannst?
Nächste Woche feiern wir Purim.
Okay.
Das ist, es ist auch so kompliziert, diese Feiertage zusammenzufassen, weil die immer so eine große Hintergrundstory haben, aber an Purim verkleidet man sich und Erwachsene trinken sehr viel Alkohol tatsächlich und das beruht quasi auf einer Geschichte, die schon tausende Jahre her ist, wo man versucht hat, das jüdische Volk auszulöschen und ja, die sind gescheitert und wir feiern und essen und trinken und verkleiden uns.
Cool. Ja, das ist auf jeden Fall ja, ziemlich witzig, so was es wahrscheinlich so alles gibt. Und ich finde es auch immer schön, so wenn man als Außenstehender an sowas teilnimmt, finde ich es auch immer ganz. Also ich habe sehr gute jüdische Freundinnen hier in Köln und ich durfte auch ein paar Mal mit bei Shabbat dabei sein. Das haben wir doch bei Shabbat, ne?
Oder? Ja, genau.
Genau. Und das fand ich auch immer irgendwie so ganz, ganz spannend zu sehen. Einfach, ja, am besten so natürlich so ist genau noch, Lesen ist nochmal was anderes, als wenn man es dann irgendwie erlebt, natürlich, ne? Das fände ich natürlich als nächstes Schritt sogar auch genauso cool, wenn es irgendwann so ganz normal ist, dass man zum Beispiel auch Außenstehende einfach einladen kann und weil man versteht dann die Kultur einfach auch besser, glaube ich, wenn man so mit den Leuten halt isst, mit den Leuten trinkt, ist es auf jeden Fall immer schöner.
Jetzt wegen Corona ist das natürlich alles klar, ein bisschen schwieriger, leider, aber ja, hier in Berlin oder in meinem Freundeskreis auch gibt es so viele Menschen, die immer wieder einfach alle möglichen Leute, auch außenstehende oder nicht-jüdische Menschen, sage ich mal, einladen, um zu zeigen, hey, wenn es dich interessiert, dann komm doch mal mit zum Schabbat und wir essen zusammen und reden und feiern das irgendwie zusammen und lernen das mal ein bisschen kennen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine super, super Sache. Und ich finde, das bringt auch etwas, weil ich war auch schon bei Schabbatabenden, sage ich mal, wo auch nicht-jüdische Menschen dabei waren und die haben sich immer so gefreut, das so mit kennenzulernen und etwas Neues zu sehen und so auch so eine neue Perspektive sich zu eröffnen.
Klar, das ist, ich sag's ja auch immer, das ist genauso wie eine neue Sprache lernen, ist das genauso, auch wenn du andere Kulturen kennenlernst, erweitert sich halt einfach dein Horizont so krass und so, es trägt halt wirklich sehr zum Verständnis bei für die anderen Menschen. Jetzt ist deine Arbeit, die du auf Instagram leistest, ja, machst ja nicht nur diese kulturellen Sachen, sondern du klärst halt auch über Begriffe, glaube ich, auf und eine andere große Sache ist ja, du porträtierst Menschen.
Genau.
Warum hast du dich für diesen, warum wolltest du das machen?
Ich denke, es ist einfach wichtig, echtes jüdisches Leben zu zeigen in Deutschland und nicht nur eine Karikatur, sage ich mal, weil Es gibt so viele, auch vor allem junge jüdische Menschen in Deutschland, also mit allen möglichen Hintergründen, die in den Medien zum Beispiel nicht gezeigt werden. Oder die sich nicht, ich sag mal, auch auf der Straße offen jüdisch zeigen. Also ich finde es wichtig, diese Menschen nicht nur zu zeigen, sondern auch ihre Meinungen zu teilen. Ich stelle nämlich allen immer die gleichen Fragen und ich kriege immer so viele verschiedene Antworten. Und das finde ich einfach super, super spannend. Und ich finde, das zeigt halt auch, nur weil wir irgendwie eine jüdische Community sind, sage ich mal, in Deutschland, heißt nicht, dass wir auch die gleichen Meinungen vertreten oder die gleichen kulturellen Hintergründe teilen, teilweise. Hm. Ich meine, ja, wir sind alle irgendwie jüdisch, wir sind alle Teil der deutschen Gesellschaft, aber manche haben vielleicht einen russischen Hintergrund, manche haben vielleicht einen nahöstlichen Hintergrund oder etwas komplett anderes, manche auch wirklich einen ziemlich deutschen Hintergrund. Und ja, es ist einfach super, super spannend zu sehen, wie sich da auch die Meinungen teilen.
Ja, das finde ich immer ganz cool. Das ist ja, gibt es ja mittlerweile so, diese Art von Initiativen gibt es ja gerade relativ oft so von Insta-Pages, die sich darum kümmern, so, was ich auch schade finde, dass das Insta-Pages machen müssen, aber wenigstens macht es irgendjemand, aber dass das auch viele so einfach BPOC-Menschen und so auch vorgestellt werden, aber genauso gut jetzt auch bei deinem Projekt halt JüdInnen. Es hat einfach, wie gesagt, man übersieht halt sehr krass bei diesem, vor allem bei der Thematik, wenn es um das Judentum geht und wenn es um Jüdinnen geht, ist es halt wirklich immer sehr, sehr schwierig da, ich finde es sehr schwierig darüber zu sprechen, ich sag's mal so. Und dann finde ich es halt cool, dass da irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit reinkommt, weil in dem Diskurs, wenn man über das Judentum oder wenn man über Israel redet, da geht es halt nie um Jüdinnen, die gerade hier leben, so alt sind wie wir und einfach irgendwie Sachen machen, studieren, Ausbildung, ein Projekt starten, eine Zeitung starten oder sowas. Und das finde ich ganz cool. Aber würdest du auch behaupten, also würdest du dem zustimmen, was ich gerade gesagt habe, dass es schwierig ist, so über das Judentum und Israel hier in Deutschland zu reden? Weil für mich in meinem Kopf ist das, als ob da so immer so direkt rote Ampeln angehen bei jedem und das geht so eher in so Richtung Tabuthema.
Ja, das stimmt schon. Und das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall durchbrechen müssen. Ich denke, für viele nicht-jüdische Menschen in Deutschland ist es halt einfach ein sehr schwieriges Thema, ein sehr emotionales Thema und auch ein sehr vorbelastetes Thema. Weil wenn es um das Judentum in Deutschland geht, dann denken alle gleich in Schwarz-Weiß, Holocaust, Vergangenheit. Oh, und dann haben viele Deutsche, sage ich mal, einfach gleich diese Schuldgefühle und denken, sie müssten sich jetzt entweder für etwas entschuldigen oder nein, sie sollten sich bloß nicht entschuldigen, weil sie sind ja gar nicht schuld daran. Sind sie natürlich nicht. Aber natürlich sind alle irgendwie dafür verantwortlich, dass so etwas nie wieder passiert. Egal, wer, ich sag mal, dann in der Opferrolle steht. Und ja, ich denke, diese Blockade, die da entsteht, ist auf jeden Fall etwas, was man überbrücken muss, damit man einfach offen darüber sprechen kann. Es ist für viele super, super schwierig. Israel ist nochmal ein komplett anderes Thema und Israel ist nochmal schwieriger tatsächlich, weil da diese Emotionalität ist, aber auch weil für viele Jüdinnen in Deutschland einfach dieser Bezug zu Israel nicht so ganz besteht, aber von einem erwartet wird, dass man irgendwie alles weiß oder dass man eine sehr starke Meinung hat und dass man sich total auskennt. Aber es ist für die meisten einfach nicht der Fall. Ich meine, ich persönlich habe zwar eine Meinung, aber die habe ich mir auch nur aufgebaut, indem ich viel recherchiert habe, indem ich mich da reingelesen habe, indem ich auch geschichtlich recherchiert habe und indem ich mit Freunden und Freundinnen und auch Verwandten in Israel halt Kontakt halte. Aber das ist eigentlich ein Konflikt, sage ich mal, von dem ich persönlich ja ziemlich fern bin, hier als in Deutschland lebende Person. Und ich persönlich wäre jetzt definitiv nicht die Erste, die sagt, oh, ich fühle mich als Israeli und ich ziehe jetzt mal eben nach Israel, weil das ist meine Identität. Nee, so ist es gar nicht. Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich sehe mich auf jeden Fall als jüdisch-deutsche Person und nichts anderes.
Ja, ja. Ja, es ist ja vor allem, also jetzt wirklich so, wenn diese Israel-Problematik... da werde ich auf jeden Fall auch andere Gäste noch einladen, die irgendwie vielleicht Experten in dem Gebiet sind. Aber das ist ja wirklich so, ab dem Moment, wo die Thematik ist, ist ja überall Alarm-Sirenen, weil da gibt es ja wirklich nur, da gibt es keinen Mittelweg. Da ist immer gut, böse, Opfer, genau. Täter, und deswegen, das ist wirklich eine sehr, sehr problematische Sache. Aber das ist genau das, was ich meine. Selbst wenn man hier in Deutschland einen Diskurs führt, dann geht es halt immer sehr schnell in Richtung entweder Nahostkonflikt oder halt Zweiter Weltkrieg und den Holocaust. Und dann ist es irgendwie sehr schwer, so dass das jetzt hier in Deutschland zu porträtieren, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Weil es geht immer um Sachen, so, die irgendwie nicht in Deutschland sind oder nicht in der Zeit spielen. So. Und das ist halt wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, dann aber darüber zu reden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Weil das, was viele Leute interessiert, ist halt meistens oft entweder Holocaust oder tatsächlich der Nahostkonflikt.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch auf Instagram dann eine Nachricht bekommen, das war bestimmt nicht böse gemeint, aber von einer Dame, die mir dann eine sehr, sehr lange Nachricht geschrieben hat darüber, ja, mich interessiert ja nicht, was die Leute jetzt machen, sondern ich will wissen, was mit deren Familien im Holocaust passiert ist. Wo ich dann geantwortet habe, das ist eine super persönliche Sache, das möchte nicht jeder teilen, und viele Familien haben da so krasse Verluste erlebt. Das ist einfach eine ziemlich persönliche Frage, und sie hat dann mir darauf wieder geantwortet, so, ja, also versteh das bitte nicht falsch, aber ich will, ich kann diese Person nur nachvollziehen, wenn ich weiß, woher diese Person kommt, so in der Art. Und hat darauf beharrt, dass ich doch bitte irgendwie, anstatt die Leute zu dem interviewen, was sie jetzt machen, dass ich sie frage, was ist mit deiner Familie im Holocaust passiert? Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht machen möchte.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich meine, so, das meine ich halt so, weißt du, wenn man mit einer jüdischen Person redet, geht es halt sehr schnell in die Richtung, und das verstehen die meisten Leute nicht, oder besser, das ist jetzt meine subjektive Meinung einfach dazu, aber die Erinnerungskultur wird nicht funktionieren, wenn man sich nur erinnert, sondern die Erinnerungskultur, die muss verstanden werden und dann auf das Jetzt angewendet werden. Das heißt, die Leute müssen dann gleichzeitig diesen Weg gehen, um zu wissen, was ist da passiert, aber dann halt gleichzeitig auch die Leute mitkriegen, die du ihm jetzt porträtierst, um das dann halt einfach akzeptabler zu machen, um da, das geht halt einfach nur nicht so, wenn man nur diese eine Seite betrachtet, weil man muss ja wirklich daraus so diese Folgen ziehen und direkt anwenden, aber das passiert wie gesagt, glaube ich, nicht so häufig, wie es eigentlich passieren sollte. Mhm. Bist du als religiöse Person aufgewachsen oder eher so als eine kulturell nahe Person?
Ich bin ehrlich gesagt gar nicht mit dem Judentum aufgewachsen. Mhm. Also meine Mutter ist Jüdin, mein Vater ist deutscher Christ, und ich bin eigentlich mit keiner Religion so richtig aufgewachsen. Habe dann irgendwann herausgefunden, dass ich jüdisch bin, und habe dann angefangen, mit meinen Großeltern zu sprechen und mit ihren Erfahrungen, weil meine Mutter und meine Großeltern kommen halt aus der ehemaligen Sowjetunion, und dort mussten sie ihre jüdische Identität verstecken, oder sie durften sie halt einfach nicht ausleben und wurden diskriminiert aufgrund ihres Judentums und sind deswegen dann auch ausgewandert bzw. geflohen, also sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und ja, insofern, dieses Versteckspiel, sage ich mal, wurde an meine Mutter weitergegeben, und von daher hat sie es mir auch nicht wirklich nahegebracht, und ich habe dann angefangen, mich selbst zu informieren und selbst zu recherchieren und mich selbst da irgendwie reinzufinden, und es war ziemlich, ziemlich schwer, weil die jüdische Community in Deutschland ist sehr diskret, sage ich mal, und sehr vorsichtig, verständlicherweise natürlich. Aber ja, es ist sehr schwer, als außenstehende Person da reinzukommen, weswegen auch viele Leute denken so, ja, die Juden wollen ja nur für sich sein. Das stimmt gar nicht so. Ich meine, sicherlich gibt es da Ausnahmen, aber ja, es ist einfach nur so eine krasse Vorsicht dahinter und auch eine krasse Angst. Aber ja, ich bin dann quasi so anders reingekommen, sage ich mal. Nicht auf diesem klassischen Wege. Also ich bin nicht in diesen ganzen jüdischen Organisationen aufgewachsen wie andere jüdische Menschen in Deutschland, sondern musste mich da irgendwie reinkämpfen, sage ich mal. Und bin jetzt aber auf jeden Fall relativ aktiv in der Community und versuche da mein Netzwerk immer weiter auszubauen. Und genau, habe auch für eine jüdische Organisation gearbeitet tatsächlich. Und danach habe ich dann dieses Projekt angefangen.
Cool. Ja, das ist ja echt so, also das ist auch das, was mein Bild war. Alle die Freundinnen, die ich habe, die jüdische Personen sind hier in Köln, die sind zum Beispiel alle auf einer jüdischen Grundschule gewesen und so. Das ist ja wirklich so, kriegt man sehr schnell das Gefühl, das ist so eine Community, die jeder kennt jeden und so. Das ist halt, finde ich immer ziemlich witzig so, weil wenn ich dann immer eine Person kennenlerne, weiß ich so zu 99% kennt sie auch die anderen Personen, die ich kenne. Ja, ich finde es auch cool, dass da so ein Zusammenhalt besteht innerhalb der Dings. Natürlich ein trauriger Grund, warum es das ist. Aber ich finde es halt, ich finde es immer cool, wenn man sich innerhalb der eigenen Community so krass supportet. Weil ich meine, so in erster Linie sind das Leute, die ähnlich sind, die dir helfen, die dir pushen, die dich pushen und so. Ja. Ich habe eine ganz kurze Verständnisfrage. Du schreibst in deinen Insta-Texten meistens Shoah, und ich habe nie den Unterschied zwischen Shoah und Holocaust verstanden.
Also Shoah ist einfach der hebräische Begriff
Okay.
dafür. Die Sache ist, Holocaust kommt aus dem Griechischen und bedeutet ungefähr vollständig verbrannt. Und dieser Begriff wurde auch erst, ich glaube, in den 70ern bekannt, sage ich mal. Und der Begriff Shoah, wie gesagt, ist ein hebräischer Begriff, den es auch schon vor dem Holocaust oder vor der Shoah gab und für sehr, sehr große Katastrophen stand. Und ja, es gibt verschiedene Gründe oder Meinungen zu den Begriffen, wieso manche Leute nur Shoah verwenden oder nur Holocaust oder auch andere Begriffe. Ja, viele Leute verwenden den Begriff Shoah, ich sag mal, nur in einer jüdischen Community oder aus der jüdischen Perspektive, weil viele der Meinung sind, dass das Wort Shoah nicht jüdische Opfer ausschließt und das Wort Holocaust hingegen nicht. Deswegen, ich persönlich verwende halt beides, kommt darauf an, mit wem ich halt darüber spreche. Aber ja, ich denke, das muss jeder für sich entscheiden,
Okay.
was man da als richtig erachtet oder nicht.
Okay. Jetzt wollte ich mal ein bisschen über deine eigenen Erfahrungen du hast es eben schon angesprochen gehabt, mit Antisemitismus in Deutschland. Ich habe immer so ich nenne es mittlerweile ganz blöd gefragt von mir, weil ich einfach so ganz einfach so diese Dings, gibt es Antisemitismus überhaupt noch so? Also ist es überhaupt noch was Alltägliches? Spürt man es überhaupt noch in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte Glück, muss ich sagen. Ich hatte jetzt nicht super viele antisemitische Erfahrungen, vor allem nicht super krasse. Also ich kenne Menschen, die hatten ziemlich krasse Erfahrungen. Ich kenne Leute, die wurden, weil sie ich sag mal, sichtbar jüdisch waren, die wurden irgendwie an der Tankstelle in die Toiletten eingesperrt. Wirklich ganz, ganz krasse Sachen habe ich gehört. Ich persönlich hatte Glück. Die Sache ist, es gibt Antisemitismus auf jeden Fall, aber es ist vielleicht nicht unbedingt der Antisemitismus, der überwiegt, der, ich sag mal, sehr radikal ist oder sehr krass, wo Leute angegriffen werden, wo Leute bespuckt werden oder wirklich physisch attackiert werden, sondern es ist der latente Antisemitismus, also das Gedankengut in den Köpfen der Menschen, die sich einfach denken, so ja, ich habe ja nichts gegen Juden, aber die sind ja schon ziemlich geizig. Oder ich habe ja nichts gegen Juden, aber was die da in Israel machen, ist ja das Allerschlimmste und deswegen unterstütze ich die nicht. Also in
Ja.
die Richtung geht es eher.
Ja.
Ich hatte auch oft Gespräche, wo Leute super interessiert waren und mich gefragt haben, so, ach so, hey, so, du bist Jüdin, ach so, isst du dann koscher oder machst du dies, machst du das? Und wo es dann plötzlich ich sag mal, überging in ein, ach so, du isst koscher, ja, du bist ja voll die Tierquälerin, wie kannst du das überhaupt machen, so, was soll das? Und wo ich mir dann dachte, hey, okay, danke für den Input. Sowas wie Kindermörderin habe ich auch schon gehört. Es gibt so einen Trinkspruch, den ich vorher nie gehört habe, aber einmal, ich glaube, in der Uni mit Kommilitonen, als wir irgendwie abends unterwegs waren, fiel dann der Spruch Ex oder Jude. Wo ich mir dann
Krass.
auch dachte, okay, das habe ich noch nie gehört. Und ich habe ihn angeguckt und dachte, so was soll das? So, du stellst dir gerade das Wort Jude als Schimpfwort dar. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. Hat natürlich also es hört sich, ich sag mal, für die meisten Deutschen wie ein Schimpfwort an, leider. Muss man auch daran arbeiten, das abzubauen. Aber er hat dann quasi gesagt, ja, das ist doch ein ganz normaler Trinkspruch, das meine ich doch gar nicht so und das ist ja alles nur Spaß und wollte dann gar nicht eingestehen, dass es nicht in Ordnung ist, was er gesagt hat, obwohl er ganz genau wusste, dass ich jüdisch bin. Also
Ja.
solche Sachen. Oder wenn ich meine David-Sternkette trage draußen, ich wurde auch schon in der U-Bahn angestarrt, mit Fingern auf mich gezeigt. Schon eigenartige Dinge, aber tatsächlich eher dieser latente Antisemitismus. Also ich habe mich jetzt noch nie wirklich in Gefahr gefühlt, was auch gut ist, aber da kann ich nur für mich sprechen. Also ich kenne so viele Menschen, die schon so viel krassere Erfahrungen gemacht haben und die auch tatsächlich Angst haben, mit zum Beispiel einer David-Sternkette rauszugehen oder mit einer Kippa rauszugehen.
Ja, das ist ziemlich krass und die ganzen Leute, die dann so auch so sagen, so ja, das ist ja trotzdem nicht so schlimm wie anderswo und so weiter, das ist halt immer so, es ist ja keine Entschuldigung dafür, dass es trotzdem passiert und das sind ja meistens immer die Vorstufen von etwas, was so, also wenn sowas normal ist, ne, und ich, weißt du, so, früher hat man das viel mehr hingenommen, sowas, aber mittlerweile sind ja auch viele Leute mehr so aufgeklärter und so und sollten auch ihren Mund aufmachen, wenn so, bei sowas wie zum Beispiel, was du gerade gesagt hast mit dem Trinkspruch und so, das sind halt so Sachen, wenn das irgendwann, wenn das wirklich Normalität wird, dann ist das wirklich so eine Vorstufe von etwas Schlimmerem, was dann Normalität wird und dann wieder eine Vorstufe von etwas und man muss halt sowas wirklich an den Wurzeln packen und dann, also so, das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand diesen Trinkspruch gesagt hat, aber das finde ich echt krass. Wie denkst du, ist so die Angst gewachsen, vielleicht so in deinem eigenen Freundeskreis, den du auch hast, so also von jüdischen Personen und auch von dir selber die Erfahrung mit den ganzen, ich sag jetzt mal so Querdenkerbewegung, wo ja sehr, sehr viel antisemitische Symbole und so und das ja ganz offen nach außen getragen wird von einer großen Masse von Menschen. Wie fühlt man sich dann so, dass es immer noch etwas ist, wo man denkt, so ey, so blöd kann doch keiner sein und dann wird es trotzdem gemacht?
Also ich denke, in meinem Freundeskreis persönlich ist es sehr zwiegespalten. Also es gibt die Menschen, die dann schon sagen, okay, langsam denke ich darüber nach, Deutschland zu verlassen. Ich fühle mich hier gar nicht mehr wohl, vor allem in Berlin nicht. Und ich bin total eingeschüchtert, wenn ich überhaupt in die Nähe einer Synagoge gehe. Also es gibt die Menschen und dann gibt es die Menschen, die sagen, nein, jetzt erst recht, jetzt zeige ich meine jüdische Identität irgendwie doppelt und dreifach, um denen zu zeigen, wir sind hier und wir sind stark und wir sind keine Opfer mehr, sondern wir sind ein Teil der deutschen Gesellschaft und wir werden nicht einfach so verschwinden und wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Also es ist geteilt, sage ich mal. Ja, genau.
Aber es ist schon findest du es auch krass, dass das so offen nach außen getragen wird mittlerweile? Es wurde ja schon immer so nach außen getragen, aber so das, was gerade passiert und auch irgendwie der Aufstieg der AfD und allein, was, du kommst ja aus Berlin. In Berlin haben doch die Idioten dann auch das Dings gestürmt und so.
Ja.
Das ist ja wirklich sehr krass. Also.
Ich habe das Gefühl, dass die Hemmschwelle gesunken ist. Ich denke noch vor, weiß nicht, 10 Jahren wahrscheinlich. Oder davor halt auch war es ein krasses Tabu, irgendetwas Antisemitisches zu sagen aufgrund der Geschichte. Das heißt nicht, dass die Leute es nicht gedacht haben oder dass es jemals weg war, sondern sie haben es halt für sich behalten, weil sie dachten, wenn ich jetzt irgendwie so einen Spruch gebe, dann kann das auch für mich sehr, sehr böse enden oder sehr negativ ausgehen. Das könnte natürlich auch teilweise Antisemitismus geschürt haben, weil die sich dachten, oh, die Juden verbieten uns jetzt das Maul, so in der Art. Und ich kann meine freie Meinung in Anführungsstrichen nicht mehr sagen, obwohl es einfach nur antisemitisches Gedankengut ist. Und jetzt ist die Hemmschwelle halt gesunken. Jetzt denken die Leute sich ja, jetzt kann ich das wieder preisgeben und kundtun und kann ich meine in Anführungsstrichen Meinung offen zeigen und ich sag mal herausschreien und keiner wird mir was sagen. Ich glaube, das ist eher das Problem. Nicht, dass irgendwie Antisemitismus jemals weg war, sondern dass die Leute sich jetzt trauen, dieses Gedankengut zu teilen.
Ja, das ist, stimme ich auf jeden Fall zu. Das sind ja nicht Meinungen, die innerhalb von im ersten Lockdown gebildet worden sind. Das sind ja, du brauchst ja irgendwas in deinem, du musst ja irgendwas in deinem Kopf gehabt haben, so dass du dich auf jeden Fall so leicht beeinflussen lässt oder schon einfach dann sagst, okay, jetzt kann ich auf mein Plakat oder auf meine Kleidung irgendwas hinstricken, was so. Und das fand ich ja auch so. Deswegen finde ich auch so diese Erinnerungskultur wirklich sehr wichtig. Es gibt ja auch von großen, ich sag jetzt mal, Leuten der Öffentlichkeit, die sagen, dass das nicht so wichtig ist und Erinnerungskultur nur, wenn es sein muss, aber nee, das ist wirklich eine Sache, die muss einfach sein, die muss jeder wirklich eingeprügelt bekommen, damit sowas nicht wieder passiert. So. Aber dann wieder zum Punkt von eben, da muss man daraus auch seine Konsequenzen ziehen und nicht einfach nur daran erinnern, weil irgendwann, weißt du, die Leute sagen ja jetzt schon so, und das ist nicht mal 100 Jahre her, das checken die Leute, glaube ich, auch nicht, so, und wollen jetzt schon aufhören, sich dran zu erinnern, wo ich mir denke, so, was ist denn los bei euch, Alter?
So. Ja, es ist, ich denke, man muss da auf jeden Fall mit einer Seriosität rangehen. Ich habe das Gefühl, also jede Schule sollte das auf dem Lehrplan haben und jede Schule wird es wahrscheinlich auch durchziehen. Aber trotzdem lerne ich immer wieder Leute kennen, die das nicht ernst nehmen oder die meinen, das ist ein Thema, worüber man lacht und Witze macht und Scherzchen macht. Und auch auf meiner Schule haben Menschen, die ich als Freunde gehalten habe, gesagt, ey, wie geil wäre es, wenn jetzt wieder so NS-Zeit wäre, wir wären alle in der Armee und bla bla bla. Wo ich denen gesagt habe, ja, dann wäre ich wahrscheinlich tot. So, wäre das auch cool für euch? Und dann war es wieder so, ach komm, das war doch nur Spaß und wir nehmen das doch ganz ernst. Aber da ist mir klar geworden, die nehmen das nicht ernst. Und ich denke, es sollte eigentlich wahrscheinlich Pflicht sein für jede Schulklasse, irgendwie mal ein Konzentrationslager zu besuchen und dort eine Tour zu machen und sich das anzuschauen und anzuhören, was da passiert ist an diesen Orten. Und weil das zeigt einem auch, wie ernst das war und wie ernst das auch heute noch zu nehmen ist.
Ja, das stimme ich auf jeden Fall zu. Und so, das war auch bei mir, als ich dann in Auschwitz war oder in Dachau, so, dann ist es natürlich nochmal wieder was komplett anderes, so, weil dann checkt man erst die Schwere, weil das ist auch, wie gesagt, eine Thematik, die wird ja einem in der Schule auch meistens gesagt, also bei mir war es immer so, das war immer ein Thema, aber dann vor Ort zu sein und dann so die Geschichte zu hören, ist halt wieder nochmal, hat halt nochmal einen komplett anderen Eindruck hinterlassen, so. Das ist auf jeden Fall wirklich sehr wichtig und das finde ich auch so, fand ich auch sehr, sehr respektlos von Menschen, dass die diesen Lockdown immer mit den Dings vergleicht haben, damals, was im zweiten während der NS-Zeit passiert ist, sage ich mir auch so, ey, das ist ja wirklich so geschmacklos, dass das, also dann denke ich mir immer, okay, Erinnerungskultur hat irgendwie doch nicht so geklappt, wenn junge Menschen sich damit vergleichen mit der Zeit, denke ich mir so, yo, du musst jetzt wirklich so einfach vielleicht einen Monat zu Hause bleiben und nicht auf eine Techno-Rave gehen, so, und da vergleichst du dich jetzt schon mit der NS-Zeit, so, fand ich sehr sehr krass, wirklich.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich finde das auch so sehr schade, dass das immer so in Richtung geht, dass Menschen, die Diskriminierungserfahrungen haben, irgendwie auch noch gegeneinander aufgehetzt werden. Weil das ist halt immer auch wirklich so, dass ich, wenn ich an der Synagoge vorbeigehe, denke ich mir immer, okay, so die Polizei hat gerade alle Augen auf mich, so die da immer steht. Und das finde ich halt sehr schade, weil ich meine, wir sind, egal wie die Lage ist, sind man halt Gruppen, wir verstehen einander, wir verstehen die Diskriminierung im Jetzt. Ich rede nicht über die Vergangenheit, aber im Jetzt versteht man diese Diskriminierung und dann wird man auch noch gegeneinander und dann geht es sehr schnell in muslimische Person oder muslimisch gelesene Person gegen jüdische Person oder jüdisch gelesene Person. Und das finde ich immer sehr schade.
Ja, aber auf jeden Fall. Ich finde, das ist voll so ein, ich sag mal, deutsches Stereotyp, sag ich mal, so, dass Juden und Muslime sich einfach partout nicht verstehen können und dass da einfach ein, ich sag mal, von Geburt an ein Konflikt ist, wobei das totaler Quatsch ist. Also wirklich totaler Quatsch. Und das ist einfach schlimm, wenn man jemanden gegeneinander aufhetzt. Oder zwei, ich sag mal, Gruppen, die sich eigentlich so nah sind, gegeneinander aufhetzt und das dann irgendwie damit rechtfertigt, dass es irgendwie einen Nahostkonflikt gibt. So wie du musst doch auf der Seite sein, aber du musst doch auf der Seite sein. So, nein, allein, dass man diese Seiten und ein Gut und Böse schafft und dieses Schwarz-Weiß-Denken schafft, das ist schon das Problem.
Ja.
Ich denke, man muss immer offen sein und miteinander kommunizieren und reden und Brücken bauen, anstatt einfach zu sagen, nee, mit dir rede ich nicht.
Deswegen finde ich auch immer diese interkulturelle Kommunikation, auch in Deutschland gibt es ja auch dieses, glaube ich, jüdisch-muslimisch oder irgendwie so Konferenzen und so, finde ich immer ganz cool, aber das muss auch auf einer anderen Ebene passieren, weil ich wie gesagt, also ich kenne das schon, als ich so ein bisschen, also mit so 12, 13 war es schon immer so, dass man irgendwie immer gespürt hat, wenn jüdische Menschen und muslimische Menschen da waren, dass es quasi direkt irgendwie zwei Lager gab. So, als ob das so wirklich so festgesetzt war, so okay, so ja. Das sind die und das sind die. Und das finde ich halt so, finde ich sehr schade, weil irgendwie, da muss man wirklich in Kommunikation, also man muss miteinander reden und man muss zusammen Lösungen finden, weil so, das macht halt keinen Sinn. Ja. Und ja, deswegen, das fördert dann halt auch wieder Sachen, fördert den Hass und das ist ja, wie gesagt, generell ein ganz blöder Ansatz. Wie lange machst du das eigentlich schon mit deiner Insta-Page?
Noch nicht so lange. Ich glaube, ich habe im November angefangen.
Okay, krass. Ja. Auch so eine aus Corona entstandene Idee?
Ja, die Idee hatte ich schon vorher. Die Idee hatte ich schon ziemlich lange. Ich habe nur dann gearbeitet, hatte nicht wirklich Zeit dafür und dann habe ich mich dazu entschlossen, ich sag mal, das wirklich zu machen und mich darauf zu konzentrieren. Und ja, habe es halt einfach durchgezogen und habe mir auch die Zeit genommen dafür.
Wirklich nice. Hast du noch so andere Formate und so geplant? Ich habe letztens gesehen, du hast einen Post gemacht, wo du so Leute aus Berlin suchst. War das wieder dieses Porträtieren oder willst du auch irgendwie so in noch eine andere Richtung gehen?
Also beides. Ich suche eigentlich immer noch Leute zu porträtieren, jetzt gerade leider nur in Berlin wegen Corona. Mhm. Sonst würde ich auch super gerne in andere Städte reisen. Aber ja, in Zukunft plane ich auf jeden Fall auch, vielleicht mit Freiwilligen in anderen Städten zu arbeiten, damit die diese Porträts für mich machen können oder diese Interviews. Ich mache das nämlich super, super gern persönlich, weil ich ja eigentlich auch die Fotos mache. Und ja, ich denke, so ein persönliches Gespräch ist immer ganz angenehm. Ja, ich habe auch überlegt, diese Porträts zusätzlich noch im Videoformat anzulegen. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall mehr Kapazitäten, weil jetzt gerade ist es schon ziemlich, ziemlich viel. Und in Zukunft kommt auf jeden Fall noch eine richtige Website, wo man dann auch alle Inhalte finden kann und nicht nur auf Instagram. Weil natürlich nicht jeder nutzt Instagram. Von daher, das ist auf jeden Fall erstmal geplant.
Nice. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und auch, wie gesagt, hier ein Appell, so einfach so diese Projekte. Ich meine, du machst das ja auch ehrenamtlich, ne? Also du machst das in deiner Freizeit. Das ist ein Zeitaufwand und dann einfach mal irgendwie ein bisschen Liebe dalassen, tut immer gut. Aber nicht nur Liebe dalassen, sondern bei dieser Thematik ist es dann halt auch wirklich Sachen durchlesen, Sachen verstehen, glaube ich, immer so das Wichtigere. Deswegen, vielen Dank, dass du das machst mit der Insta-Page. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu reden.
Na klar, danke dir.
Ja, war wirklich sehr cool. Ich versuche ja auch immer, also ich hatte jetzt, ich habe jetzt eine Muslima zu Gast gehabt, die ein bisschen über ihre Erfahrungen und jetzt, ich versuche immer so jetzt diese jüdische Sichtweise noch und dann halt immer auch das halt so divers wie möglich zu gestalten. Weil wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, so da man muss halt alle Seiten verstehen, alle Seiten mit einbeziehen und halt einfach so diese, wir sind alle Menschen so und das muss man halt wirklich so verstehen. Und ja.
Wenn du möchtest, ich habe gerade den Namen vergessen, aber eine Freundin von mir hat für eine andere Initiative jemanden interviewt, der auch Deutsch spricht und in Deutschland wohnt und der aber aus Israel kommt, aber Araber ist.
Krass.
Vielleicht wäre das irgendwie interessant für dich, weil du ja auch gesagt hast, dass du zu dem Thema Nahostkonflikt auch Leute einladen möchtest.
Ja, wäre mega cool. Kannst mir gleich, wenn die Folge zu Ende
ist. Ja, ich schaue gleich mal seinen Namen nach.
Easy. Perfekt. Dann, wie gesagt, danke dir nochmal für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Danke, ebenso.